ARD.
Es war eigentlich die Zeit nicht auf dem Trainingslager auf Kuba, sondern eigentlich die Zeit danach, wo eines Tages ich mir eine Weltkarte gekauft habe und gesagt, ich gehe auf Weltreise, ich beende meine Karriere, das war's. Ja, ich war immer so ein bisschen auf dem Sprung als Fußballspieler, muss man dazu sagen. Ich habe immer von Vertrag zu Vertrag gedacht und da eines Morgens Weltkarte gekauft. Okay, das war's. Weltreise, soziale Projekte unterstützen auf dieser Weltreise. Super. Ich war richtig auch erleichtert, diese Entscheidung getroffen zu haben und beflügelt mit dieser Vision, dass es jetzt bald losgeht. Und am gleichen Nachmittag habe ich das mit meinem Mannschaftskollegen geteilt, der gesagt hat, Moment mal, ich weiß, dass der Manager Holger Stanislaski will, dass du weiterspielst.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Britta Kehrhahn.
In seinem ersten Leben war er Profifußballer beim FC St. Pauli und in einem Trainingslager auf Kuba hat sich sein zweites Leben geöffnet. Dort hat er sich damals nämlich um Wasser gekümmert, um den Bau von Brunnen. Mit dem Fußball hat er aufgehört. Er ist dann zum Gründer von Viva Con Agua geworden. Er ist sozusagen ein Wasseraktivist. Motto: Wasser für alle, alle für Wasser. Benny Adrian ist bei uns in unserem Podcast Viel Hamburg. Wir sind also zurück aus der Sommerpause. Und diesen Podcast könnt ihr natürlich immer in der ARD Audiothek finden. Benny, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Freut mich. Vielen Dank für die Einladung.
Ich habe dir zuerst eine Flasche mit Mineralwasser hinstellen wollen, also abgefüllt. Dann habe ich überlegt, dass du wahrscheinlich viel mehr auf Leitungswasser stehst, made am roten Baum sozusagen. Wofür entscheidest du dich?
Ich würde mich immer mal als allererstes für das Leitungswasser entscheiden, weil ich eigentlich immer auch Leitungswasser trinke. Auch zu Hause trinke ich natürlich Leitungswasser. Wer kommt denn auf die Idee, solche schweren Flaschen im Einzelhandel zu kaufen? Sauteuer und auch noch schwer. Leitungswasser ist das Wasser der Wahl.
Und Hamburg und Wasser, hast du da irgendwas zu meckern oder schmeckt's?
Schmeckt, alles gut, gute Qualität. Unsere FreundInnen von Hamburg Wasser sind, mit denen sind wir ja auch schon längere Zeit immer wieder auch im freundschaftlichen Austausch. Und deswegen, gute Qualität, schmeckt lecker, kann man machen.
Du genderst?
Habe ich gerade so extrem gemacht wie normalerweise nie.
Du musst es nicht, ja.
Ich gender immer, aber ohne, ich gender ehrlich gesagt immer einfach nur weil wegen natürlich auch dem Einbeziehen derer, die sich sonst nicht angesprochen fühlen, und weil ich der alle anderen Debatten aus auch im Weg gehen will. Mein kleiner Widerstand oder mein kleines ziviles Ungehorsam in Bezug auf Gendern ist, dass ich normalerweise dieses KundInnen nicht sage. Diese Pause dazwischen lasse ich weg.
Ja, gut. Also du kannst machen, wie du willst.
Ja, danke. Das ist ja, danke. Das kein moralischer Zeigefinger hier, ja?
Nein, sehr gut. Weit davon entfernt.
Super.
Also, zurück zum Leitungswasser.
Genderst du eigentlich?
Nein.
Voll okay?
Ja.
Tja.
Also jeder so, wie er mag.
Sie mag.
Ja, ich bin ein bisschen älter als du und ich, ich bin da so ein bisschen irgendwo stehen geblieben in meiner Zeit, obwohl ich sonst nicht neige, irgendwo stehen zu bleiben. Aber dieses Gender, das ist mir einfach fremd.
Ja,
besser meist nicht.
Und ich finde, das ist total in Ordnung. Ich bin ja gerade, was mir fremd ist, ist tatsächlich, dass aus all diesen Dingen dann so moralisch aufgeladene Grundsatzdebatten gemacht werden, die Menschen viel weiter auseinanderbringen, als dass sie zusammenbringen würde. Eigentlich ist es ja eine interessante und eigentlich positive Intention zu sagen, wir wollen niemanden ausgrenzen, wir wollen inklusiv sein und so weiter. Wenn ich das richtig verstehe, ist das ja eine der Hauptintentionen. Und leider führt es in unserer Gesellschaft dazu, dass die Menschen dadurch gefühlt immer weiter voneinander weg driften, weil sie jetzt plötzlich eben genau darüber so emotional diskutieren.
Zurück zum Trinkwasser. Du hast nichts zu meckern an Hamburgs Wasser, hast du gerade gesagt. Genügt dir die Zahl der Trinkwasserspender?
Na, da hätte ich gerne mehr. Ich glaube, es gab da ja auch vor kurzem auf EU-Ebene oder so eine Verordnung, dass davon mehr geben soll, wenn ich das richtig verfolgt habe. Und von daher würde ich das super finden, wenn es mehr Stellen gibt, wo man einfach Trinkwasser, Leitungswasser bekommen kann.
Mhm. Benni, ich habe es gesagt, du bist ein sogenannter Wasseraktivist. Das sogenannte können wir vielleicht auch weglassen. Hamburg ist die eine Sache. Wir haben natürlich den Rest der Welt. Es sieht nicht überall so gut aus mit Trinkwasser, mit sauberem Trinkwasser. Es gibt viele arme Ecken in dieser Welt, auf dieser Welt. Wie viele Menschen, vielleicht hast du eine neue Zahl, leben ohne sauberes Wasser?
Es ist jetzt gerade, die Zahlen sind jetzt relativ neu raus. Es sind immer noch etwa 770 Millionen, die keinen gesicherten Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Also die Verbesserung hat sich jetzt etwas verlangsamt. Es ist tatsächlich ein positiver Trend seit einigen seit einiger Zeit auch schon, dass es also langsam immer weniger Menschen sind, die keinen gesicherten Zugang haben. Und trotzdem sind es noch immer viel zu viele. Gleichzeitig sehen wir ja auch, dass das Thema Wassermangel oder Wasserkrise jetzt nicht nur die Menschen irgendwo ganz weit weg in einem unbekannten Kontinent namens Afrika für viele dann betrifft, sondern dass es uns auch hier vor der eigenen Haustüre betrifft und dass Dürren und Wassermangel durchaus ein Thema ist, was auch uns, womit wir auch konfrontiert werden.
Du machst dir ja wahrscheinlich auch viel Gedanken, wie vielleicht das Leben in 10 Jahren, in 20 Jahren aussehen könnte, gerade in Bezug auf Wasser. Was siehst du da auf Deutschland zukommen?
Es ist immer schwierig, jetzt genau so eine ganz genaue Prognose zu machen. Vor kurzem habe ich jetzt vor wenigen Tagen eine Überschrift gesehen, 20 Jahre, in 20 Jahren ist Hamburg so wie Südfrankreich klimatisch. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so eintritt. Ich hatte letztes Jahr mal eine interessante, war ich in der Schweiz und bin durch die Schweiz geradelt abends und man kam sich wirklich vor wie so Mittelmeer oder so. Also richtig eher Südeuropa, wo ich dachte, aha, jetzt dauert es nicht mehr lange, dann gibt es ja auch Palmen. Keine Ahnung, es gibt da ja einfach die Sorge, dass Wasser einfach eine wirklich kritische Ressource wird, dass ich, wenn man die Bilder, ich finde, was mir Angst gemacht hat, waren immer die Bilder oder Angst, aber wo ich dachte, wow, wenn der Rhein so austrocknet und wenn unsere Schifffahrt nicht mehr stattfinden kann und wenn man wirklich sich vorstellt, was passiert eigentlich, wenn diese Gletscher, die jetzt noch diesen Rhein und diese Donau und diese Elbe und so speisen, wenn die irgendwann abgetrocknet sind, abgeschmolzen sind und dann diese großen Flüsse tatsächlich wirklich und dauerhaft austrocknen, dann ist es nicht mehr lustig.
Viva Con Agua, du hast es gegründet, Lebe mit Wasser. Gegründet 2006 nach deiner Fußballprofikarriere beim FC St. Pauli. Du warst Mitte 20 und die Anfänge lagen in einem Trainingslager auf Kuba, habe ich kurz erwähnt. Kannst du das nochmal erzählen, wie das damals war?
Ja, wir waren mit dem FC St. Pauli auf Kuba 2005, waren dann die erste Mannschaft, Profimannschaft, die da ein Trainingslager abhalten konnte, aufgrund der sehr guten Verbindungen von Corny Littmann, der ein oder andere kennt ihn noch.
Ja, klar.
Kulturunternehmer aus Hamburg, damals Präsident. Und ja, er hat das damals alles so in die Wege geleitet und dann hatten wir dort 2 Wochen Trainingslager und es war eigentlich die Zeit, nicht auf dem Trainingslager auf Kuba, sondern eigentlich die Zeit danach, wo eines Tages ich mir eine Weltkarte gekauft habe und gesagt, ich gehe auf Weltreise, ich beende meine Karriere, das war's. Ja, ich war immer so ein bisschen auf dem Sprung als Fußballspieler, muss man dazu sagen. Ich habe immer von Vertrag zu Vertrag gedacht und da eines Morgens Weltkarte gekauft, okay, das war's, Weltreise, soziale Projekte unterstützen auf dieser Weltreise, super. Ich war richtig auch erleichtert, diese Entscheidung getroffen zu haben und beflügelt mit dieser Vision, dass es jetzt bald losgeht. Und am gleichen Nachmittag habe ich das mit meinem Mannschaftskollegen geteilt, der gesagt hat, Moment mal, ich weiß, dass der Manager Holger Stanislaski will, dass du weiterspielst. So, und am nächsten Tag hat, also dann am selben Abend noch, hat er mich angerufen, Stani, und hat gesagt, morgen will ich dich sehen. Das heißt, 24 Stunden, nachdem ich die Weltkarte gekauft hatte und die Entscheidung getroffen hatte, in meinem Leben eine andere Richtung zu geben, habe ich dann also mit Stani mich zum Frühstück getroffen und hatte einen unterschriftsreifen Vertrag vom FC St. Pauli vorliegen. So, und dieses Dilemma hat dazu geführt, dass ich dann diese beiden Gegensätze zusammenbringe. Musste und daraus ist dann eigentlich Viva Con Agua entstanden.
Und du bist raus aus dem Fußball. Der Holger Stanislaski, hast du noch Kontakt mit ihm?
Ich habe noch ein Jahr weitergespielt. Ich habe den Vertrag tatsächlich dann unterschrieben.
Okay.
Und habe gesagt, ich unterschreibe diesen Vertrag, um dieses Netzwerk, um dieses Potenzial, um diesen Fußballverein mitzunehmen auf diese Reise Viva Con Agua. Und erst dann ein Jahr später ist dann das Fußball zu Ende gegangen und Viva Con Agua hat Überhand genommen. Aber es war tatsächlich, das erste Jahr war noch parallel. Mhm. Da habe ich noch gespielt und Viva Con Agua hat seinen ersten Schritte genommen.
Aber wie auch immer, du warst ja sowas wie der Inbegriff eines politischen, eines mündigen, eines modernen Fußballprofis, ne?
Ja, mehr modern und mündig als Fußballprofi, glaube ich. Also, aber gut, das war damals auch ein bisschen die Struktur der Mannschaft insgesamt, die wir da zusammen hatten, dass wir da ein paar Leute hatten, die über den Tellerrand auch hinaus gedacht haben und das ist natürlich auch der Charakter von diesem Fußballverein. Mhm. Anders wie bei jedem anderen Fußballverein in Deutschland ist der FC St. Pauli eben auch mit diesem kulturellen und mit diesem politischen und auch sozialpolitischen Hintergrund Vorreiter. Das muss man einfach sagen. Wir reden jetzt hier gerade über all diese Wertediskussionen und Debatten, die wir jetzt auch im Moment auch haben. Ich meine, der FC St. Pauli war schon vor vielen, vielen zig Jahren, ich weiß gar nicht genau, was das Einführungsjahr war, aber das sind also schon 30 Jahre oder sowas, wo die eine Stadionsatzung gemacht haben, die allererste im Profifußball, wo sie gesagt haben, homophobe, sexistische und rassistische Äußerungen im Stadion werden nicht geduldet. Das war ja, ist ja wahnsinnig fortschrittlich.
Das stimmt.
Heutzutage ist es gesellschaftlicher Konsens, weitestgehend, würde man sich wünschen. Aber der FC St. Pauli war da eigentlich ja schon Vorreiter. Ja? Und von daher, das passt natürlich deswegen auch, wie die Faust aufs Auge, hätte ich jetzt gesagt, beinahe, dass eben dieses Viva Con Agua auch aus diesem Ökosystem St. Pauli entstanden ist.
Viva Con Agua, ich war neulich am Flughafen, ungelogen, die Geschichte stimmt. Ich war an so einem Stand und wollte mir noch was kaufen und habe selbstverständlich, Schleim, eine Flasche Viva Con Agua gekauft. So, und dann kam eine Frau und dann sagte die zu dem Verkäufer, ja, das klingt so schön nach Urlaub, nach Sonne, ich nehme Viva Con Agua. Also die wusste gar nicht, was das war. Die ist auf den Namen abgefahren. Ist ja auch okay.
Aber dann ist ja das Lebensgefühl Viva Con Agua direkt auf sie übergesprungen, ohne dass sie wusste, worum es eigentlich geht.
Genau. Aber wenn du ihr jetzt kurz erklären müsstest, was macht ihr, was ist Viva Con Agua? Kannst du das erklären? Kurz?
Viva Con Agua kümmert sich darum, dass Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser bekommen.
Mhm.
Und das machen wir durch konkrete Projektarbeit. Und das machen wir auch natürlich durch Aufklärungsarbeit, durch Kampagnen und durch ganz viel ehrenamtliches Engagement.
Wie viele Leute seid ihr?
Das ist immer sehr, sehr schwierig aktuell zu sagen, aber deutlich weit über 10.000. Also die Datenbank da gibt es dann immer die Frage, wie viele sind genau jetzt gerade aktiv und wie viele sind nicht aktiv und so weiter. Aber wir haben uns eigentlich darauf geeinigt zu sagen, mehr als 10.000, das stimmt immer. So.
Mhm.
Und allein in Deutschland sind es ja 55 Städte, in denen es diese Local Crews gibt. Und dann in der Schweiz und in Österreich und in Uganda und in Südafrika und so weiter und so fort. Und es hört ja da nicht auf bei den Ehrenamtlichen, die in ihren Städten Aktionen machen, die zum Beispiel auch die Pfandbecher sammeln auf den Musikfestivals oder so, sondern es geht ja darüber hinaus. Es gibt ja dann auch Journalistinnen, die sagen, ich lade dich in meinen Podcast ein, oder Lehrer, die sagen, ich mache einen Spendenlauf oder. So ist es ja auch gedacht, dass einfach es eine Plattform ist, wo jede ihre Möglichkeiten einbringt, das, was sie gut kann und was sie gerne macht, und das einfach mit Viva Con Agua in den Kontext bringen, weil es dann einfach ein bisschen mehr auch in dem Moment auch im Sinne der Vision Wasser für alle arbeitet. Und das ist eigentlich die Idee, dass es dieses Netzwerk ist, die diese magischen Synergien erzeugt.
Du bist schon öfter gefragt worden, was kann man dabei eigentlich verdienen, wenn so vieles dann für den guten Zweck geht, für Brunnenbau und so weiter und so fort, viele ehrenamtliche Mitarbeiter da sind. Jetzt stelle ich dir auch nochmal die Frage. Kannst du da gut verdienen?
Das nervt.
Also, ja, gut.
Das nervt. Nicht die Frage. Die Frage ist gut und relevant. Und ich mag sie ehrlich gesagt auch zu beantworten. Weil viele denken, ja, Fußballprofi, klare Sache, Millionario und danach ein bisschen die Hand heben für Charity und so. So ist es und war das nie. Ich habe wenig Geld verdient beim FC St. Pauli damals und ich habe ehrlich gesagt gestern meinen Kontostand gecheckt und der nervt. Ja.
Okay.
Das ist also aus aktuellem Anlass, weil wir sind jetzt ja gerade zurückgezogen, auch aus Kapstadt, haben da 3,5 Jahre gelebt. Da kriegt man dann sowas wie Kindergeld nicht und Elterngeld nicht, weil man zu lange im Ausland war und mit dem Gehalt und der Inflation und dem Umzug ist da einfach nicht genug, um so. Und deswegen, das nervt ein bisschen, tatsächlich. Also
in Kapstadt habt ihr auch was getan? Also habt ihr das begleitet, euer Projekt, wie das da läuft? Oder?
Wir haben das da auch gestartet. Kurz vor Covid ging es los. Sind wir Anfang 2020 nach Kapstadt gegangen. Eigentlich nur 3 Monate wollten wir bleiben und dann sind wir länger geblieben als geplant. Und in der Zeit dann unterstützt bei dem Aufbau von Viva Con Agua Südafrika und natürlich dann auch die Villa Viva in Kapstadt ins Leben gerufen. Das erste soziale Hub mit der Villa Viva Flagge in Kapstadt, und das war ja auch sehr stark mein Baby da, die letzten seit, wann haben wir eröffnet? Oktober 2021, also haben wir jetzt zweimal eine Sommersaison da mitgenommen und versucht, dort stabile Strukturen zu bauen, damit man eben Tourismus auch verbinden kann mit Gutes tun.
Eine Villa Viva wird es auch in Hamburg geben, reden wir gleich drüber. Als du zurückgekommen bist von Kapstadt nach Hamburg, worauf hast du dich damals am meisten gefreut? Es gibt ja vielleicht so Gerüche oder Essen oder sonst irgendwas, Freunde, was war's?
Natürlich sind es die Menschen erstmal so, die lange Zeit weit weg waren, Freunde und so weiter. Und was ich am ersten Tag dann gleich gemacht habe, war einfach mit dem Fahrrad durch die Schanze, durch St. Pauli fahren. Das ist mein Hamburg. da komme ich weg, wenn so, dass da bin ich zu Hause in Hamburg. Und dann einfach durch die Straßen zu fahren, zu sehen, wie Leute draußen sind, wie sie rumlaufen, wie alle frei sind, ist Sommer und so weiter. Das ist ja anders wie in Kapstadt. In Kapstadt ist, da geht man nicht einfach so vor die Türe, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, also das ist ja alles ein bisschen, die Leute fahren nicht mit dem Fahrrad oder es gibt nicht so ein Leben draußen so viel. Also natürlich am Berg oder am Strand oder so, aber in der Stadt ist es ja alle, läuft das ja alles ab, ist da eine andere Sicherheitslage und so weiter. Und das habe ich sehr genossen, dann mit dem Fahrrad einfach durch die Schanze zu fahren.
So sehr du die Stadt liebst, so sehr du Hamburg liebst, so sehr wolltest du jetzt auch irgendwie ein bisschen vor die Tore ziehen. Ich glaube, in der Nähe von Lüneburg habt ihr jetzt irgendwas, ein Haus, ne?
Ja, wir haben ein Wohnprojekt. Also wir haben mit ein paar Leuten zusammen im Wald bei Lüneburg ein gemeinsames Projekt konnten wir da jetzt machen. Das heißt, ist so ein kleines Ensemble mäßig und wir haben da so eine kleine Ecke von dem Altbau. So, also ein eigenes Haus ist es nicht bei uns jetzt. Aber genau, nee, schön auch und vor allem draußen Natur, Grün, Wald. Ich bin ja dann beruflich sehr viel auch in Hamburg natürlich unterwegs und gerade auch mit den Projekten, die da jetzt anstehen, du hast es angesprochen, Villa Viva, direkt am Hauptbahnhof und so weiter, da ist ja der Wahnsinn ausgebrochen von morgens bis abends. Mhm. So, das ist ja 360 Grad, 380 Grad. Da gibt's kein groß sich zurückziehen oder, das hört nicht auf. Ja, also gerade so eine Villa Viva, die geht bis 3 und fängt um 7 wieder an. Also das geht durchgehend. Ja, und wenn die letzten gerade in der Party abends das Ding noch feiern, frühstücken die ersten wieder und so weiter. Also das ist dann durchgehend und dazu brauche ich, ehrlich gesagt, für meine mentale Gesundheit ein wenig auch dann den Ausgleich
zum Atmen. Ja. Sag mal, Hauptbahnhof, hartes Pflaster, viel los, viele Probleme.
Ja.
So, dann eure Villa Viva. Kannst du das ein bisschen erklären? Das ist ja so ein Hotel ist das, ne?
Ja, Moment, also Hotel kann man sagen, wir sagen immer gerne Gasthaus. Aber es ist in allererster Linie mal ein Haus. Ja, bevor, was auch immer da nachher drin ist. Zum Anfang wird da ein Gasthaus drin sein, da wird auch unser Büro drin sein, da wird es auch ein tolles Restaurant geben und eine coole Bar und es wird da auch Yoga geben und so weiter. Und kann man Galerien machen und Konferenzen etc. Also gibt's viel. Natürlich Kernnutzung auch Gasthaus Hotel, da geht's ja ganz früh los, bei 19,10 € natürlich.
Die Übernachtung.
Ja. Und dann geht's natürlich auch hoch bis für die mit mehr Platzbedarf und Geldbeutel. Aber das kann sich in 20 Jahren noch ändern. Was sich nicht ändert, ist dieses Haus. Und für immer ein Haus, das Brunnenbaut ist. Mehrheitlich Viva con Agua gehört. Obwohl Viva con Agua da keinen Cent reingemacht hat. Ich bin deswegen da so leidenschaftlich, weil man natürlich diese Fragen jetzt Leute zurechtstellen. Wie? Was ist denn da los? Mit euren Spenden oder was? Nein, kein einziger Cent der Spenden ist drin. Ja, warum macht ihr das überhaupt? Ich sag's dir, weil unsere Stadt, und das habe ich jetzt genau in unserem direkten Umfeld, kriege ich das ja mit, unser sehr kleines Grundstück, ist zwar ein Hochhaus, aber es ist ein sehr kleines Grundstück, wurde vergeben mit einem Nachbargrundstück. Das war eine gemeinsame Ausschreibung. Das Nachbargrundstück wurde gebaut und bevor es eröffnet wurde, wurde es vermietet, verkauft an einen österreichischen Fonds. Das nebendran gehört einem luxemburgischen Fonds. Das anderen gehört einer Schweizer Versicherungsgesellschaft. Das sind unsere Städte. Unsere Städte gehören anonymen Investmentgesellschaften und das war jetzt die Möglichkeit, hier einen Ort zu schaffen, der langfristig der Vision Wasser für alle dient. So, und das ist mal das Allerwichtigste aus meiner Sicht. Mhm. Und am Anfang ist da ein Gasthaus mit all den tollen Möglichkeiten, die wir damit haben. Und aber eben, es ist insgesamt ein Ort, was hoffentlich über unsere Lebenszeit hinaus der Vision Wasser für alle gewidmet ist. Und ich finde, das ist wichtig.
Wann wird's ja fertig?
Es ist ja schon fast fertig. Am 16.11. kann man jetzt buchen.
Okay, und also jeder kann dahin kommen,
jeder kann,
und sich
jeder und jede
Gespräche
kann
führen, sich
wunderbar
informieren.
Unbedingt hinkommen, übernachten, gerne auch sich da einbuchen als Unternehmen für seine Tagungen, aber auch einfach für die Party oder auch einfach so, wenn ihr irgendeine Idee habt, kommt rum. Wir sind auch da natürlich im Austausch mit dem Viertel, dem Münzviertel, ja, ist ja auch ein Brennpunkt, ein sozialer Brennpunkt. Da sind wir mittlerweile auch im Stadtteilbeirat. Von daher sind wir auch offen für alle Nutzungen, die da irgendwie Leute als Ideen haben. Unsere Crew Hamburg kann das nutzen, also die Ehrenamtlichen von Viva con Agua und so weiter. Also einfach ein bunter Ort, der eben Menschen zusammenbringt und mit Freude Gutes bewirkt.
Wir bleiben in Hamburg, auch wenn du jetzt im Wald wohnst, aber du bist ja oft in der Stadt, klar. Erzähl uns mal deine Lieblingsecken. Du hast jetzt vorhin erzählt, du fährst gerne durch die Schanze mit dem Rad, aber so Kneipen, Essen, wo gehst du da gerne hin in Hamburg?
Also das Erste war, wo ich jetzt diese besagte Fahrradtour, von der ich gerade erwähnt habe, am ersten Tag, als ich wieder in Hamburg war, da bin ich zum Beispiel direkt ins Schrödingers. Früher ist es Café Sternschanze, da hinten beim vorbei, da am Wasserturm vorbei und dann da hinten durch beim Polizeisportverein. Wer es kennt, kennt's. Das ist einer meiner Lieblingsorte, weil einfach auch man schön draußen sitzen kann und auch ein guter Freund von mir das mittlerweile macht. John Schierhorn, der ja auch schon damals einer meiner absoluten Lieblingsorte, als ich noch ein bisschen jünger war und aber immer noch einer meiner Lieblingsorte ist, den Wagenbau zum Beispiel mitgemacht hat, gibt's jetzt ja leider nicht mehr lange in der aktuellen Version, aber von daher bleibe ich Johnny treu und würde mal mindestens den Wagenbau und das Schrödingers nennen als zwei Orte, die mir jetzt gastronomisch sehr gut gefallen.
Mhm. Yoga machst du auch gerne, ne?
Ja, manchmal, ja.
Ja. Also du bist ja mit so viel Leidenschaft unterwegs, man hört das heraus, das springt einem entgegen, finde ich klasse immer, wenn Menschen... So
ich habe manchmal das Gefühl, vielleicht muss ich mich ein bisschen zügeln, weil
nee, mach es nicht, dann das ist dann auch langweilig, nee, oder? Okay, nee, du bist ja du.
So, ne? In Gesprächen, weißt
deshalb
du, da bin ich manchmal
ja auch
so,
hier,
da bin ich immer so ein bisschen
ich,
so, kann man nicht abwarten.
Ich kann das gut, bei mir ist das ähnlich, also muss mal meine Kollegen fragen oder meine Freunde.
Ja, genau.
Aber Yoga, kommst du da gut bei runter? Ich habe es aufgegeben.
Achso,
ich habe es irgendwann mal versucht und musste über mich selber lachen dabei, das war ganz schrecklich. Ich konnte es nicht.
Also, ich habe doch, das geht gut, wenn es denn geht. Also bei mir ist so, wenn ich's mache, dann viel und gerne regelmäßig und so. Und dann gibt's so Momente, wo es mich so aus der Kurve haut und dann lege ich so in die Ecke und guck's nicht mehr an, weißt du so.
Ja.
Und dann irgendwann so grummelig, dann ja okay, wir können doch auch nicht ohne einander. Also Yoga kann ohne mich, aber ich kann nicht ohne Yoga langfristig. Und deswegen dann mache ich's wieder. Und der Trick ist, glaube ich, man muss es mal eine Zeit lang richtig viel machen. Also man muss mal eine Zeit lang wirklich dranbleiben. Wirklich regelmäßig machen.
Okay.
Für eine längere Zeit.
Mhm.
Und dann merkst du es nämlich, wie dann gibt es einfach Ergebnisse und dann spürst du, wie dein Körper sich einstellt und dann spürst du und so weiter und so fort. Also dann merkt man, wie es wirkt.
Sag mal, dein Vater hat dich am Anfang ein bisschen gesponsert, ne?
Naja, also er hat einmal eine Steuerrechnung, die ich nicht mehr begleichen konnte, dann übernommen, nachdem ich dann aufgehört habe, Fußball zu spielen und 3 Jahre lang ehrenamtlich oder was Viva Knackwa gemacht habe, jeden Tag so professionell, wie es damals halt ging und einfach keine Einkünfte hatte und mein Erspartes weg war und dann irgendwann halt dann ich kein Geld mehr hatte, so mäßig. Und das, da hat, ja, da musste er mal einspringen. Da war ich ja noch unter 30, das kann ja mal.
Kann
das
passieren.
Kann man ja mal machen. Also nee, aber das,
und jetzt bist du 42, ne?
Ja, und ich hoffe, er muss nicht nochmal einspringen. Es war jetzt auch nicht so derbe viel oder so, ne?
Ja.
Also mein Vater hat jetzt auch nicht besonders viel Geld oder sowas. Also, aber klaro, es war viel Leidenschaft und damals war das einfach die Frage, was kommt zuerst? Privatinsolvenz in Anführungszeichen oder kann Viva Con Aqua zum ersten Mal eine Aufwandsentschädigung bezahlen? Aber das ist vielleicht auch so, ne? Wenn man so neue Ideen startet. Bei uns war das ja nicht ein Businessplan.
Ja.
Es war ja nicht so McKinsey-mäßig, dass man sagt, es gibt einen Businessplan und jetzt lass uns das Geld erstmal geben und dann gucken wir weiter. Sondern es war ja einfach Grassroots, wie so eine Bewegung, die sich langsam Fahrt aufgenommen hat. Und
ihr habt ja auch viele Promis dabei, ne? Die irgendwie Anteile halten. Also Frank Otto zum Beispiel ist mit drin, ein paar Sänger aus der Musikszene.
Ja, absolut. Also genau, es nicht nur natürlich die Anteile halten, so, sondern einfach die uns schon lange unterstützen. Ja also
gut.
So die, genau. Also ja. Das war gleich von Anfang an natürlich auch gut, dass auf St. Pauli gibt's ja viele, die auch St. Pauli gut finden. So und dann hatte ich damals einfach das Glück, dass, was weiß ich, wenn man so jemanden wie Bela B., ja, so eine Legende, ja, dann irgendwie so anspricht,
ja.
Dann würde ich ja normalerweise mit dem Arsch nicht angucken. Nein, kleiner Scherz, Bela. Sondern ist ja ein sehr umgänglicher und sozialer Mensch, ne? Und ne, aber ich meine, damals war ich dann halt als St. Pauli-Spieler, hast du natürlich dann hört er natürlich erst recht zu, so mäßig. Und das war, glaube ich, so ein bisschen natürlich auch mein Glück. Und so hat sich das aufgebaut. Und dann natürlich über diese vielen Festivals, ja, Micha Fritz, ja auch ein alter Schulbegleiter und Wegbegleiter und Gründungsmitglied des Vereins, der auch sehr früh ja schon bei Viva Knackwa dann mit dabei war, der sich ja dann jahrelang auf Festivals rumgeschlagen hat. Und da natürlich dann auch nochmal ein wahnsinniges Netzwerk an Musikerinnen und Künstlerinnen, die dann über die Millantor Gallery entstanden sind und so weiter. Also da ist einfach ein wahnsinniges Netzwerk entstanden, ja.
Jetzt wird Zeit in unserem Podcast Viel Hamburg für Fragen an dich. Und wir haben gemerkt, die Leute, die wir auf den Straßen getroffen haben, die haben einige Fragen an dich. Starten wir mal.
Hallo Benjamin, ich bin der Jochen aus Bielefeld. Benjamin, bei mir zu Hause liegen noch fürchterlich viele Schallplatten. Würdest du gerne nochmal eine Schallplatte aufnehmen oder willst du da heute nichts mehr von wissen?
Ich wollte doch nie davon was wissen, eine Schallplatte aufzunehmen. Ich habe auch noch nie in meinem Leben eine Schallplatte aufgenommen. Von daher, vielleicht kommt es noch, man sollte ja niemals nie sagen. Ja, aber im Moment arbeite ich nicht aktiv dran.
Jetzt grätsche ich dir rein, Benni, weil jetzt hören wir mal was. Wolltest du uns fast unterschlagen, ne?
Ist lange her. Pokalfinale hast du aufgenommen. Ist verjährt. War keine Schallplatte, gab es nur als CD. Das zu meiner Ehrenrettung. Aber ja.
Mit Marcel Eger, ne? Der Damespieler. Habt ihr zusammen gemacht, ne?
Haben wir zusammen gemacht. Haben wir beide nicht gespielt. Sind wir in irgendeinem Keller in Berlin abgehangen und haben Quatsch gemacht, so wie diesen Song.
Und hättest du Lust, nochmal nachzulegen, oder?
Hab ehrlich gesagt keinen Bedarf. Und wenn, dann musikalisch durchaus ganz anders. Aber war eine witzige Sache. War ein witziges Video vor allem. Kann man sich nochmal angucken.
Wir haben noch eine Frage an dich.
Ich bin Anke aus St. Georg. Toller Stadtteil. Benjamin, wie ist dein Trinkverhalten? Trinkst du auch Wasser aus Plastikflaschen?
Wasser aus Plastikflaschen sehr selten. Wenn es denn irgendwo dann doch mal sein muss, warum nicht? Ja, also da bin ich jetzt nicht so ganz absolut, aber eigentlich nein, weil Leitungswasser ist das Shit.
Und bleibt noch Frage Nummer 3.
Hallo Benjamin, hier ist Heike aus Winterhude. Ich habe mal eine Frage an dich und mich würde interessieren, wie nachhaltig du reist oder wie sorglos du unterwegs bist.
Ja, weak spot, weil ich, also ich meine Südafrika, hallo, da muss man ja auch hinkommen und ich bin nicht mit dem Boot gefahren. So, von daher ist es so, dass ich meine Flugreisen kompensiere, aber das ist ja auch dann eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich komme so richtig von diesem Laster, dann eben auch mal unterwegs zu sein in der Welt, nicht so richtig weg. Also es ist ein bisschen beruflich bedingt natürlich und ich liebe es auch einfach. Früher als Kind war mein Lieblingsort waren Flughäfen, weil die so spannend einfach waren. Und wenn man einmal am Flughafen und wenn man einmal am Flughafen war, dann war immer klar, jetzt beginnt eine neue Welt. So. Und davon bin ich nie so richtig weggekommen. Ich fliege jetzt nicht so super viel und bin nicht so Senator-Quatsch oder irgendwie sowas. Versuche das schon auch bewusst zu machen und fliege zum Beispiel nicht innerhalb von Deutschland. Ja, aber da erwischt sie mich ein wenig, weil ich liebe Reisen.
Mhm. Sag mal, bist du denn viel in den Ländern, wo eure Projekte greifen, also wo Brunnen gebaut werden? Checkst du das auch? Zum Beispiel in Afrika oder auf Kuba?
Auf Kuba war ich jetzt lange nicht mehr. Das Projekt ist auch lange ausgelaufen. Aber in den Projekten, die wir jetzt auch aktiv unterstützen, versuche ich schon immer wieder auch dabei zu sein. Auch für die eigene Motivation, auch für die eigene, für das eigene auch wieder, mitkriegen. Wofür machen wir das eigentlich? Deswegen waren wir ja auch 3,5 Jahre in Kapstadt, um einfach mal näher dran zu sein, um es mal besser zu verstehen, um auch die Perspektive der Menschen vor Ort besser zu verstehen und so weiter. Das war mir immer ein großes Anliegen, das nochmal ein bisschen aus nähere Distanz einfach mitzubekommen und nicht immer nur als abstrakte Idee zu vermitteln, sondern wirklich besser auch zu verstehen, was verändert das eigentlich vor Ort.
Du hast das Bundesverdienstkreuz bekommen für dein Projekt. Bist du sehr stolz?
Nee. Ist erstens lange her, zweitens war das damals schon so, man wird ja als erstes gefragt, gerade als Hamburger ist es auch eine relevante Frage, willst du es annehmen oder nicht? Mhm. Ja, und haben ja viele berühmte Hamburger auch abgelehnt. Es ist traditionell so, dass Menschen aus dem Hamburger Senat es nicht annehmen. Das hat ganz alte historische Gründe. Und deswegen die erste Frage, mit der man sich beschäftigen muss, ist, nimmst du es an, ja oder nein? Das haben wir damals dann auch im Team gemacht und haben ja dann gesagt, okay, wir sind Bundesverdienstkreuz und dementsprechend stolz gerne, wenn gemeinsam. Aber so alleine nein. Ich habe jetzt tatsächlich waren ja meine Sachen eingelagert für 3,5 Jahre in so einem Container und die habe ich jetzt gerade wieder ausgeräumt und da ist es tatsächlich wieder aufgetaucht in irgendeiner Kiste.
Was mir immer noch so ein bisschen im Kopf rumschwirrt, ist deine Fußballprofikarriere, die du dann mit Mitte 20 beendet hast. Wegen oder für Viva Con Agua. Was hat dir damals, hatte dir Fußball nicht genug gegeben oder wolltest du einfach mehr?
Ich hatte immer das Gefühl, dass ich was anderes machen will, auch neben dem Fußball. Wenn man so, Leute sagen ja dann, oder das ist ja auch so eine Karriere zu beenden mit 5, 26, ist ja eigentlich sehr früh. Jetzt muss man berücksichtigen, Ich habe mit 10, spätestens mit 12 angefangen, leistungsorientiert Fußball zu spielen. Ich bin mit 14 zum ersten Mal als in die Nationalmannschaft berufen worden und so weiter. Und mein Leben war, meine ganze Jugend habe ich mit Fußball verbracht. Es war also doch eigentlich eine sehr lange Zeit. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, dann macht es doch den Rest deines Lebens. Das wollte ich eben nicht. Mhm. Und vielleicht auch deswegen, weil mein Vater auch aus dem Fußball kommt.
Der war U21 Nationaltrainer, ne?
Der war, genau, war selber auch Spieler, ist jetzt auch gerade noch beim VfB Stuttgart ehrenamtlich da im Vorstand und so weiter und hat ein Leben für den Fußball. Und das war halt immer so, ich schätze ihn sehr und ich finde auch seinen Weg für ihn auch total stimmig. Nur bei mir, glaube ich, hat das vielleicht ein bisschen so ausgewirkt, ich will auch noch was anderes sehen als das, was ich vielleicht da schon kenne. Und ja, und das hat, glaube ich, mit dazu beigetragen. Und deswegen habe ich immer nur bis zum nächsten Horizont. Ich habe mal mit 17, wo alle anderen richtig ne, das ernst genommen haben, habe ich aufgehört. Ich habe mal ein Dreivierteljahr lang gar nicht Fußball gespielt, als 16-, 17-Jähriger. Und trotzdem danach noch so ein bisschen diesen Profiweg 6 Jahre lang eingeschlagen. Aber schon damals, also habe ich damit gehadert, schon als Jugendlicher.
Ja, es gibt ja viele Fußballmammis und Papis, die würden da zusammenbrechen, wenn ihr hoffnungsvoller Sohn plötzlich aufhört. Wie war das bei deinem Vater, gerade wenn er da aus dem Fach kommt? War der enttäuscht oder?
Bei ihm war eigentlich das Gegenteil. Der so wie ich das dann erinnere, ich habe im Nachhinein dann irgendwann mal später, sind wir auf den Punkt gekommen, wo er dachte, ach echt, so hast du das wahrgenommen? Ich habe das so wahrgenommen und kann mich eigentlich daran erinnern und zitiere ihn da immer so, dass er mir damals gesagt hat, mach was Ordentliches, nicht nur auf den Fußball konzentrieren, weil ist auch ein Glücksspiel. Und ich war immer damals froh, dass er nicht einer derjenigen ist, die am Spielfeld dran stehen, weil das sieht man ja dann häufig, ja, die ehrgeizigen Väter. Und das war weder meine Mutter noch mein Vater. Und das fand ich damals immer sehr positiv. Das fand ich, habe ich als sehr wohltuend wahrgenommen. Mhm. Fand es immer unangenehm, wenn die Eltern so übergriffig sind. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, mit diesen ehrgeizigen Eltern könnte es sogar sein, dass die Chance für einen erfolgreichen Sohn oder eine erfolgreiche Tochter sich erhöht. Wir sehen das ja bei einfach ehrgeizigen Eltern, was weiß ich, Max Verstappen, seinem Vater. Oder wir haben zuletzt die Williams-Schwestern im Kino gesehen mit Will Smith in der Hauptrolle, des ehrgeizigen Vaters und so weiter und so fort. Das heißt, wenn die Eltern alles auf diese Kinderkarte setzen, dann glaube ich, führt es auch dazu, dass die Kinder tatsächlich auch erfolgreich werden in dem Bereich. Also vielleicht wäre das meiner Fußballkarriere zuträglich gewesen, wenn sie diesen Ehrgeiz an den Tag gelegt hätten. Ich persönlich so als Mensch bin eigentlich ganz zufrieden, wo ich jetzt bin und habe auch damals das Gefühl gehabt, besser, wenn da nicht dieser Ehrgeiz entsteht. Und als ich dann aufgehört habe, mal mit 16, 17, ja, ich war immer sehr unabhängig und ich habe immer gesagt, das ist das, was ich jetzt machen will und ich mache das jetzt. Ja. So, da waren meine Eltern nicht autoritär genug, das durchzusetzen. Ich werfe ihnen das nicht vor, ja, weil sie mir damals schon gesagt haben, du willst jetzt kein Instrument lernen, okay, wir zwingen dich nicht dazu, aber werf uns später nicht vor, dass wir dich nicht gezwungen haben.
Ja.
So, deswegen werfe ich es ihnen heute nicht vor.
Das ist okay.
Ja, werfe ihnen das nicht vor. Und trotzdem hätte ich gerne ein Instrument gelernt.
Du hast ja selber 3 Kinder. Wie alt sind die?
Die sind 13, 4 und 9 Monate.
Also zwischen Baby und Pubertierendem.
Jawohl.
Oh. Ja.
Eine große große Bandbreite und funktioniert aber eigentlich ganz gut.
Machen die Sport?
Ja, der Baby jetzt versucht gerade zu stehen, die kleine mag Bewegung, aber ist jetzt noch nicht so in der Kita und so weiter, ist jetzt noch nicht so im Sportverein. Der Sohnemann macht Sport, ist aber momentan eher auf so Einzelsportarten. Karate und Surfen hat er zuletzt gemacht. Also ist jetzt nicht so der Fußballer.
Du siehst auch eigentlich aus wie ein Surfer, wenn ich das mal so sagen darf. Das meine ich jetzt nicht negativ, ja, aber also man sieht es ja nicht jedem an, so was er beruflich macht. Und bei dir hätte ich gesagt, ja, der ist cool, der surft gerne.
Ja, wenn ich es könnte, dann würde ich es gerne machen. Ich war natürlich in Kapstadt immer mal wieder so eher so im Anfängerstadium und war da dann häufig mit dem Bodyboard unterwegs. Das ist so ein bisschen, wo die Surfer sagen, aber ihr solltet mal die Wellen sehen da bei uns in Landatno. Die sind richtig heftig, wirklich. Und sehr schwer zu surfen und mit dem Bodyboard teilweise richtig gut und lebensgefährlich. Also das war auf jeden Fall adrenalinmäßig mindestens genauso gut wie surfen.
Ich hätte Schiss vor den Haien.
Die sind auf der Seite nicht so dolle. Okay. Die sind eher auf der anderen Seite, da wo es ein bisschen wärmer ist.
So, letzte Frage. Diese Frage bekommen alle unsere Gäste. Wenn du König von Hamburg wärst, würdest du was machen und befehlen?
Ich würde befehlen, nach dem Aufstehen erstmal tief durchatmen. Das würde ich mir auch selbst befehlen, tatsächlich, weil ich es natürlich auch immer wieder vergesse. Aber wenn man wirklich, also hey, wir haben so viel Lunge übrig, die wir sonst nicht nutzen. Ne? Wenn man das mit jedem Atemzug vollständig ausnutzen würde, dann wären wir echt alle viel gesünder.
Können wir es nochmal machen? Ich habe mehr Lunge.
Ja, ich habe mehr Lunge, genau. Ich würde Wettbewerbe an Schulen machen, wer mehr Lunge hat.
Benni, es war schön mit dir zu reden. Benni Adrion in unserem Podcast Viel Hamburg, den ihr natürlich auch immer in der ARD Audiothek findet. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen hoch, über ein Like. So, und dann haben wir noch zum Schluss einen Podcast-Tipp für euch. Mein Tipp aus der ARD Audiothek. Die AWO-Affäre, wie ein Sozialverband zum Kriminalfall wurde. Kann einen ziemlich fassungslos machen, wie sich manche Menschen da bedienen. Es geht um den Verdacht des Machtmissbrauchs und um kriminelle Machenschaften. Also all das, was normalerweise nicht zu einer Wohlfahrtsorganisation passen sollte. So, das war's. Ich sag tschüss.
Tschüss.
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg.